Wir wollen uns ganz bewusst mit Jesus beschäftigen, ihn betrachten, denn in dem Betrachten seiner Person, da liegt eine ganz besondere Kraft. Und wenn wir es schaffen, statt auf uns selbst, auf ihn zu schauen, dann setzen positive Prozesse ein. Das ist so, wie Gott das gewollt hat. Und sich mit seiner Person zu beschäftigen, das erweckt wahren Glauben. Er ist ja der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so wird er genannt im Hebräerbrief. Und dann wird seine freisetzende, verändernde, heilbringende Gnade wirksam und sie beginnt dann in uns zu wirken. Das ist viel besser als jedes menschliche Herumdoktern, Herumwirken. Jesus anschauen, das ist unsere erste Adresse. Alle anderen Dinge tun wir anschließend, wenn sie noch nötig sind. Aber zuerst wollen wir Jesus anschauen. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt die Zeit genommen, seit einigen Wochen, und werden wir noch einige Wochen da Zeit verbringen in dieser Thematik, ganz unterschiedliche Eigenschaften von Jesus uns anzusehen. Wir haben uns vor Weihnachten mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Göttlichkeit beschäftigt. Dann haben wir uns ihn als den Herzenseroberer angesehen. Und letzte Woche, oder vor zwei Wochen war es, haben wir ihn als den Selbstbewussten gesehen, der mit jedem Konflikt genial umgehen könnte. Und heute geht es um ein weiteres Attribut, was ich glaube eines der bedeutendsten und verheißungsvollsten zugleich ist. Und zwar ist das Jesus, der Dabeiseiende. Warum dieser Titel? Ich möchte uns daran erinnern, dass als Jesus prophetisch angekündigt würde, sein Kommen durch den Propheten Jesaja, und zwar viele Jahrhunderte im Voraus, da gebrauchte der Prophet in diesen Worten einen ganz besonderen Namen. Und dieser Name ist, wer weiß es, Immanuel. Wir wissen, dass als Jesus dann schließlich kam, der Messias geboren wurde, in diese Welt kam, das war das, wie er hieß, Immanuel. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. In diesem Namen liegt eine unglaublich starke Verheißung. Es redet von Gottes begleitender Gegenwart. Wenn wir sagen, Gott ist mit uns, dann reden wir darüber, dass Gottes Gegenwart uns begleitet. Deswegen das Thema heute, Jesus ist der Dabeiseiende, weil er der Immanuel ist. Die Frage, die wir uns ganz am Anfang stellen möchten und die ich auch in den Raum stellen möchte, wo ist Jesus jetzt?
Hier.
Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, Antworten darauf. Zu Rechten Gottes im Himmel, da ist Jesus jetzt. Er ist wirklich auferstanden und hinaufgefahren in den Himmel. Das war nicht nur eine, es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist eine Realität, eine geistliche Realität. Er sitzt zu Rechten Gottes im Himmel und die Sache ist, dass der Himmel, dass wir so eine unvollkommene Vorstellung haben, was der Himmel ist. Wir denken, der Himmel ist Lichtjahre entfernt. Nein, der Himmel ist ganz nah. Wir können sofort im Geist, im Himmlischen sein. Der Himmel ist nah, ist einfach eine andere Dimension. Und da ist Jesus jetzt. Wo ist Jesus noch? In uns, in unseren Herzen, durch den Geist lebt er in uns. Und nur weil es durch den Geist ist, kann Jesus als Person in jedem einzelnen Gläubigen vertreten sein. Über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. In jedem Einzelnen, über Millionen Menschen, Milliarden von Menschen können etwas von Jesus in sich tragen, weil es möglich ist durch den Geist Gottes. Und natürlich, und das ist das, worum es heute geht, Jesus, seine Gegenwart, wo ist er jetzt? Um uns. Und das spricht von seiner begleitenden Gegenwart, in der er sich uns immer wieder offenbart. Und in der Tat war es so, dass er nicht erst seit seinem Kommen als Menschensohn sich offenbarte unter uns in seiner Gegenwart, sondern er schon auch zu alttestamentlichen Zeiten sich immer wieder offenbarte Menschen, Gläubigen, die unterwegs waren mit Gott. Wir denken an Abraham. Abraham bekam eines Tages Besuch von drei Männern und wir wissen, dass das eine, das nennt man eine Gotteserscheinung, eine sogenannte Theophanie, eine Erscheinung Gottes, wo es wirklich, wo Gott kam in Form, in verhüllter Form, von diesen Menschen, in dieser menschlichen Gestalt, und dass es drei waren, ist ganz klar. Wir wissen, das ist ein klarer Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Josua, als sie sich bereit machten, das Land einzunehmen, hatte Josua eine Begegnung mit, er wird genannt, der Oberste des Heeres des Herrn. Und wir wissen, das ist ein Name für Jesus Christus. Das wäre auch noch ein interessantes Attribut, sich anzusehen. Jesus ist in der Tat der Oberste der Heerscharen. Denken wir an Gideon. Gideon war in dieser furchtvollen, kümmerlichen Position, wo er sich bedroht fühlte. Er und das ganze Volk, sie versklavt, verknechtet waren von den Midianitern. Und während dieser Zeit erschien ihm, er wird genannt, der Engel des Herrn. Und wir wissen, es war nicht ein Engel in dieser Kategorie, sondern es war der Sohn Gottes selbst. Und denken wir an die Freunde Daniels natürlich, wo Nebukadnezar, nachdem er sie in den Feuerofen geworfen hatte, diese vierte Person sagt. Und er sagte, er sieht aus wie einer der Göttersöhne. Und wen er sah, war Jesus selbst. Wir sehen, wie sich Jesus immer wieder offenbarte, der Dabeiseine, der Immanuel da war. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz beleuchten und auch das uns mit uns anschauen, was eigentlich seine begleitende Gegenwart für uns bedeutet. Was bedeutet es, wenn wir sagen, Jesus ist unser Immanuel, Gott mit uns? Er ist also nicht nur auf unserer Seite, sondern er ist tatsächlich in seiner Gegenwart mit uns. Er begleitet uns. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, da aufhören möchte, ist, seine Gegenwart ist unser Merkmal, unser Kennzeichen. Und hier habe ich eine Bibelstelle, die das sehr gut ausdrückt, weil nicht nur für Christen gilt das, sondern dem Volk des Alten Bundes wird deutlich, dass die Gegenwart Gottes etwas ist, was das Kennzeichen des Volkes Gottes ist. Seine Gegenwart zeichnet die Menschen aus, die erlöst sind und mit ihm leben. Und da lesen wir in 2. Mose 33, 15 und 16, sagt Moses, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch von jedem Volk auf den Erdboden ausgezeichnet werden. Also klarer kann man das gar nicht sehen. Moses wusste, das, was Menschen, die mit Gott leben, auszeichnet, kennzeichnet, bezeichnet, sie besonders macht, ist nicht, weil sie so tolle Leute sind, sondern weil Gott mit ihnen ist. Seine begleitende Gegenwart. Und Moses hatte das in einer ganz besonderen Weise erkannt. Seine Gegenwart ist quasi so der Identitätsausweis. Es ist unser Ausweis. Es ist unsere Identitätskarte. Wenn wir irgendwo hingehen und uns ausweisen, dann ist das unser Ausweis. Gott ist mit uns. Seine Gegenwart weist uns als Bürger des Reiches Gottes aus. Also ich bin ja kein Freund von Tattoos. Du wirst nie in meinem Körper ein Tattoo sehen. Also selbst wenn wir schwimmen gehen sollten oder wenn du meinen Astralkörper bewundern würdest, du würdest nie dort ein Tattoo sehen. Aber dennoch muss ich sagen, ein Tattoo, wofür steht es? Es ist ein Kennzeichen, es ist eine Markierung. Denken wir an das Vieh in so Western. Sie bekamen ein Brandzeichen, sie wurden markiert, für immer. Ihr Leben lang trugen sie dieses Brandzeichen, wem sie gehörten. Und sie trugen dieses Zeichen und jeder wusste, dieses Tier gehört jemandem. Und so ist es auch uns. Seine Gegenwart zeichnet uns. Sie ist eingebrannt in unsere Herzen und jeder sollte sehen, wir gehören ihm. So ist es vorgesehen. Und Moses, er hatte das in einer besonderen Weise erlebt. Er war ja auf den Berg gegangen, war Gott begegnet. Gott gab ihm die Gebote, das Gesetz auf dem Berg. Und in der Herrlichkeit wurde er durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet. Und wir lesen das im zweiten Buch Moses, eine faszinierende Geschichte. Als er zurückkam, kam er in das Lager und war am Strahlen, am Leuchten. Stellt euch das vor. Er war phosphorisiert. Er war so wie ein Gegenstand, der in der Nacht leuchtet, ohne Licht. Er leuchtete, heißt es, er strahlte. Während Mose auf dem Berg war, in seiner Gegenwart, passierte etwas. Seine Gegenwart markierte ihn. Und jeder konnte es sehen. Und seine Herrlichkeit zu sehen, deswegen sprechen wir über dieses Thema, wenn wir seine Herrlichkeit sehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Denn wenn wir Jesus anschauen, desto mehr erleben wir Herrlichkeit. Und desto mehr wird auch diese Herrlichkeit in unserem Leben, wie bei Moses, hineindringen. Und wir werden es letztendlich reflektieren. Deswegen diese Stelle, die wir uns das letzte Mal angesehen haben, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Das geschieht. Deswegen ist es so stark, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Und wie wir uns beschäftigen mit Jesus, ist, dass wir uns gedanklich auf ihn ausrichten. Damit fängt es an. Deswegen wurde in der jungen Gemeinde nicht über Selbstoptimierung gepredigt zuallererst. Es wurde nicht über Regeln gepredigt, sondern sie predigten den Christus. Jesus wurde gepredigt. Das, was er war. Weil das ist Gottes Weg, wie Jesus in Menschen Gestalt annimmt, wenn sie eine Offenbarung bekommen, wer er ist. Ist das nicht stark? Das ist Gottes Weg. Wer ihn ansieht, wird verwandelt in dasselbe Bild und fängt an, seine Herrlichkeit zu reflektieren. Ich mag das, wenn ich die Apostelgeschichte lese und dort steht, dass während die Apostel vor den Ältesten sich zu verantworten hatten, vor dem Hohen Rat, es waren nicht die Leute, die in ihr Raster passten, ihre Vorstellung, wie denn große Redner auszusehen haben. Und dann heißt es, und sie erkannten, sie sahen, dass sie mit Jesus gewesen sind. So stark. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Apostel damals, sondern das gilt bis an den heutigen Tag. Seine Gegenwart ist das wahre Erkennungszeichen eines Nachfolgers von Jesus. Und da sagst du vielleicht, ja, aber heißt es denn nicht, hieran wird die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt? Ich finde, das passt hervorragend. Weil Gott ist Liebe. Und wahre Liebe wird dann in uns erweckt, wenn wir dem Gott der Liebe begegnen. Wenn wir Jesus Christus begegnen. Die Welt wird nicht Jesus erkennen an unserer menschlich gut gemeinten Liebe. Das ist ganz wichtig. Aber es reicht nicht aus. Weil Gott ist Liebe. Das ist viel mehr. Und das ist das, was geschieht, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Also, seine Gegenwart ist unser Merkmal. Das Zweite, was ich hier sagen möchte, ist, seine Gegenwart, sie ist unser Leben. Und da möchte ich mit euch eine Stelle ansehen in 1. Korinther 10, Vers 3 bis 4. Und in diesem Abschnitt spricht Paulus zu den Korinthern und schafft eine Brücke zwischen der Geschichte des Volkes Israels in der Wüste und was, wie sie sich verhielten und was ihm widerfuhr und die Parallele, die es gibt zu uns als Nachfolger von Jesus. Und er erinnert sie und sagt, lernt von den Israeliten. Sie waren ein Pilotprojekt. Sie waren gegeben, um uns zu veranschaulichen, was passiert, wenn Menschen Gott nachfolgen, in ihrer eigenen Kraft, in ihrer menschlichen Stärke, oder es ist immer eine Katastrophe, landet irgendwie immer im Nichts, im Sumpf. Und er sagt ihnen, seht euch das an. Seht euch an, die ganze Geschichte ist eine Analogie, ist ein Bildnis dafür, damit wir davon lernen können. Und denkt daran, wenn ihr zwar Christen seid, aber nur menschlich denkt und lebt, seid ihr nicht besser als das Volk Israel. Aber der Punkt hier, den wir sehen wollen, ist, in diesem Vers 3 und 4, da sagt Paulus ihnen, und alle aßen dieselbe geistliche Speise und alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie was? Begleitete. Seine begleitende Gegenwart, Immanuel. Der Fels aber war der Christus. Hier wird es ganz deutlich gesagt. Derjenige, der das Volk Israel in der Wüste am Leben erhielt, war niemand anders als Jesus Christus. Das sind Paulus' Worte, ganz klar. Israel konnte nur diese ganzen 40 Jahre in der Wüste überhaupt überleben, weil seine Gegenwart sie begleitete. Sie hätten das niemals geschafft. Wir müssen denken, das Volk Israel bestand aus etwa 600.000 Männern, also wehrfähigen Männern, plus ihren Frauen und Kindern. Das heißt, es waren in der Zeit insgesamt 2 bis 3 Millionen Menschen, wahrscheinlich vielleicht auch mehr, unterwegs in der Wüste. Stellt euch das vor, 40 Jahre lang, wir hätten das nie geschafft. Die Wüste ist ein feindlicher Ort. Die Wüste ist nicht der Ort, wo man sich von ernähren kann, wo es Wasser gibt. Aber Gott hat es möglich gemacht. Es war übernatürlich. Täglich erfuhren sie seine Versorgungswunder und das trotz ihrer Unzulänglichkeiten. Stell dir das einmal vor. Trotz ihres absoluten Versagens, ihrer Rebellion sogar, erlebten sie seine Gegenwart und seine Versorgungswunder. Sie aßen Manna, heißt es hier, geistliche Speise. Und was sagte Jesus? Jesus sagte, ich bin das wahre Manna, das von oben kommt. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann heißt es, sie tranken von dem Felsen. geistlicher Trank. Was sagte Jesus zu der Frau im Brunnen? Wer nicht glaubt, zu mir kommt, dem gebe ich wahres Lebenswasser. Johannes 4, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und so ist es auch bei uns. Auch wir leben durch seine begleitende Gegenwart. Sie ist lebenserhaltend für uns und lässt uns erblühen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns täglich von Jesus ernähren, auf ihn schauen. Ohne auf Jesus zu schauen, ohne unseren Blick auf ihn gerichtet zu halten, ohne täglich von ihm zu essen und zu trinken, uns zu ernähren von ihm, dieses Manna zu nehmen am frühen Morgen. Da ist eine ganze Predigt an sich schon drin. Hol dir dein Manna am Morgen. Ab Mittag wird es nicht mehr so leicht sein, dann ist es weg. Oder es ist alt, sind Würmer drin, ja, so wie das bei den Israeliten war. Hol dir dein Lebenswasser am Morgen, ernähre dich von ihm, gehe zum Felsen. Und jeder Mensch, der das verstanden hat, der lebt auf, der blüht auf. David war jemand, der das verstanden hat, deswegen dieser Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum wusste er es? Warum konnte er so etwas sagen? Warum? Weil er wusste, der Herr ist mein Hirte. Denkt an einen Hirten. Ein Hirte, der lässt seine Herde nicht einfach wegziehen und entfernt sich, sondern eine Hirte ist in der Nähe mit der Herde. Er ist der Dabeiseinende. Das macht einen Hirten aus. Er ernährt sie. Er passt auf sie auf. Und so ist unser Jesus. Und dann heißt es in Vers 6 im Psalm 23, nur Güte und Huld werden mir folgen. Warum? Wegen seiner begleitenden Gegenwart. Und das gilt für uns. Ja, das ist so stark, diese Verheißungen, die uns gegeben sind. Drittens, das ist der letzte Punkt heute Morgen. Sie ist unser Schutz. Und da möchte ich wiederum ein Psalmwort von David zitieren. Psalm 16, Vers 8, wo David sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Hinschauen auf Jesus. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, seine begleitende Gegenwart. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken, werde ich nicht umfallen, werde ich nicht zusammenbrechen, werde ich nicht schwach werden. Nur wenn wir ihn vor Augen haben, nur wenn wir ihn wissen, dass seine Gegenwart uns begleitet, nur dann werden wir das Leben meistern. Nur dann werden wir die Ziellinie durchlaufen. Werden wir nicht wanken, werden wir nicht umkippen. Apropos Schutz, wo ich darüber nachdachte, an diesen Aspekt der begleitenden Gegenwart von Jesus, sein Schutz, da muss ich dran denken, wir wissen ja, was vor einigen Wochen geschah in den USA, Kalifornien, Los Angeles, diese Feuer, die ausbrachen und wo insgesamt eigentlich 12.000 Häuser absolut dem Erdboden gleichgemacht wurden, völlig verbrannten, dem Feuer zum Opfer fielen. Aber, und das sehen wir hier auf diesen Bildern, einige Häuser blieben so gut wie unbeschadet von dem Feuer. Und es gab verschiedene Gründe, warum das so war. Man sollte das nicht zu vergeistlichen. Es geschah, natürlich war es Glückssache auch, aus gewissen Umständen, aber es war auch die Bauweise, die Materialien. Hier ist ein Haus, wenn man das sieht auf anderen Fotos, rundherum ist alles vernichtet, alles verbrannt, aber dieses Haus steht. Und es sieht aus, als wenn gar nichts dran wäre. Und das ist ein Bild, wie auch unser Leben sein soll. Wenn wir mitten im Feuer sind und alles um uns verbrennt, dann sollen wir im Feuer so dastehen. Ich habe noch ein anderes Bild, das kommt von diesem schrecklichen Ereignis auf Hawaii vor anderthalb Jahren. Ich glaube, es war im August 2023. Ein Ort in kürzester Zeit wurde völlig niedergebrannt, aber ein Haus blieb stehen. Es ist kein Fake, also es ist kein Deepfake-Bild, es ist wirklich so. Ich habe verschiedene Drohnenbilder gesehen, es ist echt. Dieses Haus blieb stehen und es soll uns ein Sinnbild sein für das, was seine begleitende Gegenwart für unser Leben bedeutet. Und ich musste in diesem Gedankenzug, musste ich natürlich auch gleich an dieses Ereignis denken, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, an Daniels Freunde im Feuerofen. Die wurden ja in das Feuer geworfen. Und das Feuer wurde extra nochmal richtig heiß gemacht, damit die Wut des Königs nochmal so richtig zum Ausdruck kam. Die Leute, die an dem Ofeneingang Dienst taten, die das bewirteten, das Feuer, das heißt, sie wurden verbrannt. Und dann warf man diese drei Freunde, weil sie sich geweigert hatten, Nebukadnezar, diese diese Figur anzubeten und einem Götzen Ehre zu geben und sagten, wir beten nur unseren Gott an, den Gott Israels. Wir kennen die Geschichte. Man warf sie in das Feuer. Und während Nebukadnezar von der Ferne in das Feuer sah, wir wissen, das hatte ihn geschockt. Er fragte seine Mitarbeiter, haben wir nicht 3 Leute in das Feuer geworfen? Aber ich sehe 4. Und wir wissen, wer diese 4. Person war. Seine begleitende Gegenwart. Immanuel war bei ihnen. Und das ist so erstaunlich, diese Wahrheit, wenn wir uns das bewusst machen. Gott ist mit uns, nicht in Zeiten des Feuers, sondern mitten im Feuer. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Und denk mal nicht an ein wirkliches physisches Feuer. Denk an das Feuer des Lebens, wo es so richtig heiß wird, wo du so richtig unter Beschuss bist, wo alles um dich zusammenzubrechen scheint, wo es so richtig heiß ist, die Hitze dich schon fast erschlägt und du weißt nicht, wie du da jemals wieder rauskommen wirst. Das Feuer vielleicht, wo du Druck bekommst an deinem Arbeitsplatz oder von Menschen, wo Negatives geredet wird und auf dich geworfen wird. Das Feuer vielleicht der Verschuldung oder das Feuer von Krankheit. Da, wo du denkst, jetzt ist es aus, es klappt nicht mehr, es geht nicht mehr. Da sollen wir wissen, seine begleitende Gegenwart. Jesus, Immanuel, Gott mit uns, ist mittendrin. Er steht nicht am Außen und sagt, du schaffst das schon. Mach weiter, du schaffst das schon. Nein, er ist mittendrin im Feuer. Er ist dabei. Er ist mit uns. Und das ist das, was Jesaja sagt. Damit möchte ich schließen auch. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Seine Gegenwart ist wie ein Asbestanzug, wie eine Asbestschicht. Wisst ihr, wie man ein Feuer gut bekämpft? Indem man ein Gegenfeuer anzündet. Und das ist, glaube ich, das, was Gott auch möchte von uns und uns ermutigt. Zünde innerlich ein Feuer an. Wenn du im Feuer bist, dann sieh zu, dass in dir ein Feuer brennt, eine Leidenschaft für Jesus. Eine Entschlossenheit, sich völlig ihm hinzugeben. Sagen, Gott, ich lebe für dich. Ich demütige mich unter deine mächtige Hand. Ich empfange deine Gnade. Ich wage es nicht, mich auf mich selbst zu verlassen. Sondern ich will nur eines, ich will Jesus, Amen. Dich. Das ist das Feuer, was in uns entzündet werden muss. Ein Gegenfeuer für all das Feuer, was von außen an uns heranbringt. Und in diesen Gedanken möchte ich heute Morgen auch schließen und einfach nochmal beten. Und wenn du merkst, dass du in diesem Feuer steckst, egal was es ist, was ja ein Bild ist für das Bedrängen und das, was gegen uns kommt, dann bring diese Situation vor dem Herrn. Gerade jetzt, mach dich eins mit mir im Glauben. Sag, Jesus, ich will dir glauben, dass in mir ein Feuer brennt und immer stärker wird, was ein Gegenfeuer sein wird für alles andere, was um mich herum geschieht. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Wir sind so privilegiert, so geehrt, dass wir dich anbeten dürfen. Wir tun das in all unserer Schwachheit, Herr, in all unserer Unvollkommenheit. Und danke, dass du durch Jesus unser Opfer annimmst, Herr, und wir wagen es nicht, uns auf etwas anderes zu berufen, zu stellen, außer auf Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir kommen zu dir, Jesus. Und wir kommen, bringen dir auch unsere Lebenssituation Umstände, egal was es ist. Wir danken dir zunächst einmal, du bist mittendrin. Du bist mit uns da drin, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, die Lösung anzuschauen und nicht das Problem allein. Danke, dass du die Lösung bist. Danke, dass du der Ausweg bist. Du bist der Gott der Auswege. Du bist der Gott der Hoffnung, wo es niemals ohne Hoffnung ist. Und ich spreche Hoffnung aus. Ich spreche das aus über unserem Leben, über unseren persönlichen Weg, über unsere Familien, die Häuser, über die Beziehungen, die wir haben, auch über diese Gemeinschaft. Ich spreche aus Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wir danken dir für das Selbst, wo Unfruchtbares ist, wo nichts zu sein scheint, dass, wie wir gehört haben, das neues Leben erblüht. Weil du kannst aus dem Nichts etwas erschaffen, Herr. Wir schauen auf dich, wir glauben dir und vertrauen dir. Danke, Jesus.